Körperlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Herzlich willkommen, Matthias Sambale. Schön, dass du den Weg hier zu Laberlümmel, den Corpo-Talk, gefunden hast.
Ganz herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Es ist ja jetzt auch eine kleine Reise gewesen, dass du in dieser Sendung jetzt auch gelandet bist. Da kannten wir uns noch gar nicht. Du bist mir schon von Hörern empfohlen worden, weil ich frage ja ab und zu, ne, wen soll ich in die Sendung einladen? Und dann kam raus, dass du auch unter anderem Kölner Alemanne bist, da wo ich ja jetzt mal mein Zweitband ja auch aufgenommen habe. Und dann haben wir uns an dem Abend kennengelernt, wo ich das Zweitband ja dann erhalten oder also verliehen bekommen habe. War eine große Freude. Wir haben uns sofort auf Anhieb verstanden. Ne?
Auf Anhieb Freunde werden, ja.
Ja. Und wir wollen ja heute eine spannende Sendung vor allem darüber machen, über Karnevalsvereine und die Ähnlichkeiten zu Verbindungen, weil Karnevalsvereine ja auch immer so ein bisschen abfällig als Begriff von Verbindungen verwendet wird, intern in der Verbindungsszene, wenn man sagt, es ist ein Karnevalsverein. Das stimmt aber nicht, weil da ist ja auch eine Riesenmaschinerie im Hintergrund, die wesentlich professioneller teilweise abläuft, mehr finanzielles Vermögen etc. pp., als es in Verbindung der Fall ist.
Jawohl, sehr gerne. Ein großes Potpourri an Punkten, ich freue mich drauf.
Es geht kreuz und quer. Aber lass mal kurz über dich sprechen. Du hast in deiner Schülerzeit das Band der Penalverbindung Fiducia Germania Saarbrücken aufgenommen. Dann warst du bei der Saarbrücker Burschenschaft Germania mit Erstband und dann bist du nach Köln gewechselt und bist dort dann auch noch Kölner Alemanne geworden, also bei der Kölner Burschenschaft Alemannia, wo wir beide drin sind und Bundesbrüder sind. Schön.
Genau, jetzt können wir uns Bundesbrüder nennen.
Ja, und Verbandsbrüder. Auch. Theoretisch, oder?
Ja, ich würde...
Das ist Blödsinn. Gut. Gut, dann lass uns mal das erste Thema einsteigen, und zwar Karnevalsverein. Wie bist du beim Karnevalsverein gelandet?
Ja, hervorragend. Ich bin zunächst einmal zum Studium nach Köln gekommen, 2013. Und 2 Jahre meinen Master dort durchgezogen und habe mir immer gesagt... beziehungsweise mein lieber Bundesbruder und Freund, hat gesagt, wenn wir in Köln bleiben, dann wollen wir uns irgendwie integrieren. Integration ist auch immer eine Bringschuld. Fußball spielen konnten wir beide nicht, er vielleicht noch besser als ich, aber wir haben ja gelernt, das eine oder andere Kölschglas zu trinken. Und dachte mal, was liegt denn eigentlich näher, als in Karnevalsverein zu gehen? Denn wir haben immer schon mit Pippi in den Augen zur Verbrennung des Nubbels am Veilchendienstag da gestanden und gesagt, oh Mist, das ist schon wieder vorbei. Und haben ansonsten die Tage vorher gesungen und waren in der Session einfach voll Feuer und Flamme dabei. Obwohl wir beide keine Kölner sind. Ich bin gebürtig aus dem Saarland. Er kam aus Ostdeutschland. Und dann haben wir uns gedacht, wir müssen uns jetzt integrieren. Und dann haben wir uns mehrere angeschaut. Wir haben uns vorgestellt und haben uns im Vorfeld auch angeschaut, was wird denn eigentlich so zu uns passen? Da haben wir gesagt, keine Familiengesellschaft. Zunächst mal, komm, wir gehen zum Traditionschor. Und da ist es auch gar nicht so einfach, dann reinzukommen. Und zu unserer Überraschung war das eine total positive Aufnahme. Also wir hatten bei allen, mit denen wir uns unterhalten hatten, die wir kennenlernen konnten, tolle Abende uns mit denen unterhalten. Und dann am Schluss kamen wir unisono, unabhängig voneinander, auf die Meinung, okay, wir gehen jetzt in diesen Verein, zu den Blauen Funken. Mhm. Einer der größten und einer der älteren Traditionschors im Kölner Karneval.
Aber es ist ja in vielen Städten auch irgendwie diese Dualität immer zwischen Rot-Weiß und Blau-Weiß, ne? Gibt es ja in Düsseldorf auch.
Ja, es stimmt. Interessanterweise sind auch die Roten Funken von 1823 quasi auch Vater in der Linie für Blauen Funken, die dann 1870 sich ausgegründet haben als Artillerie.
Mhm.
Und du hattest eben auch gesagt, die Karnevalsvereine irgendwie als Diminution von Verbindungen, irgendwie so ein bisschen, um das lächerlich zu machen. Ich glaube, vielen ist das außerhalb von Köln oder des Rheinlands gar nicht so bewusst, was für eine große Maschinerie und auch was für eine Organisation dahinter steht. Mhm. Das sind also nicht nur monetär, sondern auch sind wahnsinnig viele Personen dahinter. Kann man sich ungefähr vorstellen wie ein Altherrenbund von 600, 700 Mann vor Ort, die wirklich mit Herzblut dabei sind und was tun. Mhm. Und das gibt eine ganz natürlich eine wahnsinnige Dynamik. Es gibt ganz sehr viele Parallelen dazu, zum Beispiel Verbindung haben ein Haus. Eine Konstante, Karnevalsvereine in Köln haben auch große Konstanten, zum Beispiel einen alten Wehrturm mit Anbau. Da kann man mit mehreren hundert Leuten auch drin feiern.
Mhm.
Es gibt.
Das habe ich mal gesehen. Ich bin mal letztes Jahr in der Vorkarnevalszeit, beziehungsweise da, wo dann halt die Maschinerie wieder anläuft, die Leute auch in den Uniformen sich dann halt treffen war ich in Köln unterwegs. War ich an diesem alten Turm. Die Ampel war rot. Dann sehe ich die ganzen Jungs, ich glaube, das war so blau-weiß sogar. Das war wahrscheinlich dein Verein. Dann habe ich das Fenster runtergekurbelt. Und dann habe ich Hello geschrien. Und im grünen Bad und bin weitergefahren und ich habe nur Hass geerntet.
Ja, ich hoffe, dein Kfz-Mechaniker hat sich gefreut, dass er die ganzen Beulen von den Kölschstangen da wieder ausmachen konnte. Ja. Ja, aber das Schöne ist, dass man aber auch über sich lachen kann. Und ich glaube, das ist den Karnevalisten doch zu eigen, dass man über sich selber lachen kann. Und einen lustigen Spruch zu kassieren, macht doch auch Spaß.
Definitiv. Ja, erzähl mal so, mit dem Background der Leute, wen trifft man so einem Karnevalsverein denn an?
Also es sind natürlich nicht wie in den Kooperationen Studenten oder irgendwie fertige Akademiker, aber auch, sondern auch Leute, die was Richtiges gelernt haben. Handwerker, Elektriker, Lück wie ich und du. Es eint sie allerdings auch ähnlich, was die Kooperation haben, dass du schon so ein Selection-Bias hast in Richtung Leute, denen Gemeinschaft wichtig ist, denen Kameradschaft wichtig ist, denen Freundschaft wichtig ist und eben auch die über sich selber lachen können. Ich meine, wir gehen in Anführungszeichen in real angelehnte, aber eigentlich schon Fantasieuniform allein wegen der Farbe, tanzen und machen quasi ein Männerballett vor Hunderten oder vor Tausenden Leuten, da musst du schon so ein bisschen Ader haben, über sich selber lachen zu können. Mhm. Und das ist so der Schnitt der Leute. Also ganz normale Lück, wie ich und du, die aber auch Wert legen auf Gemeinschaft, auf Tradition, auf Brauchtum.
Ja, es ist ja gerade im Rheinland auch so ein Amalgam, den wir hier auch finden, wo dann diese Dualität zwischen Karnevalsverein und Schützenverein halt auch stattfindet. Ne? Also da ist ja wirklich ein Großteil der Bevölkerung ja auch aktiv. Wenn du nach Neuss gehst, wo ja auch eine Karnevalskultur ja besteht, sind die Schützenvereine zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist halt wirklich interessant, weil in Düsseldorf ist das ganz, ganz stark fluktuativ. Da hast du Stadtteile mit den Schützenvereinen, das ist halt so echt... Boah, nicht jedermanns Sache. Und dann gibt es wieder Stadtteile, da gehört das zum guten Ton. Da ist dann halt auch der Unternehmer mit 100 Angestellten genauso in diesem Verein halt engagiert wie ja, der Angestellte auf der ganz niedrigen, also Hierarchieleiter dann zum Beispiel. Und da haben wir halt im Rheinland eine gute Abwechslung. Ne? Da kannst du dich halt auch im Karnevalsverein noch engagieren. Wie ist das denn so? Hat man auch sowas wie einen Fuchsenstatus oder?
Tatsächlich ja. Es gibt gerade, ich spreche jetzt für die Traditionskorps, ne? Es gibt, die Welt ist bunt und groß, da gibt es ganz verschiedene Ausprägungen, aber bei den Traditionskorps ist es in der Regel so, dass du zunächst mal Paten brauchst, die für dich bürgen, dass du Mitglied werden kannst. Und du bist erstmal Probemitglied. Das wäre dann bei uns, bei den Blauen Funken, würde man das Jungfunk nennen. Das ist sowas wie die Fuchsenzeit. Man muss sich erstmal bewähren. Mhm. Man muss dazu sagen, es gibt auch verschiedene Gesellschaftsteile. Es gibt einmal das aktive Chor. Das sind die, die mit dem Bus rumreisen, die Auftritte machen, mit dem Tanzpaar, quasi die Aktiven. Darunter auch viele Reiter etc. Dann gibt es den Senat. Das kannst du vielleicht so ein bisschen mit der Altherrenschaft vergleichen. Du hast weniger Pflichten, aber gibst die Beiträge sind ein bisschen höher. Dann gibt es auch die Inaktiven, das sind die eben nicht vor Ort sein können. Die werden auch also gibt es auch eine Organisation, die machen auch sehr viel. Und dann gibt es noch die Reserve, die wahnsinnig viel im Hintergrund regeln, von Veranstaltungsaufbau. Und das ist wirklich morgens um 6 Uhr da sein oder bis nachts um 2 haben sie abgebaut, morgens um 6 wird wieder aufgebaut. Und alles in Eigenregie, Hallen vorzubereiten, an dem Abend dann mehrere hundert, mehrere tausend Leute feiern. Mhm. Jeden Tag. Und das ist in Selbstrede. Das sind also verschiedene Gesellschaftsteile. Ich bin Teil des aktiven Chors. Und da gibt es eben auch diese Probe. Ja, die Probemitglieder gibt es im ganzen Verein. Nach 2 Jahren werden die dann vereidigt. Wir haben eine große Kanone aufgebaut bei einem Appell im Kölner Gürzenich. Da sind locker 800, 900 Zuschauer dabei, intern nur. Mhm. Und dann werden die Jungs vorne auf der Bühne vereidigt auf das Zündloch der Kanone. Schwört der Vater mit dem Sohne, schwört mit durchgedrücktem Knie, treu der Funkenartillerie. Das sagt jeder nach ungefähr 2 Jahren, nachdem es alles gepasst hat von beiden Seiten, sagt das auf und ist dann damit quasi offiziell Funk.
Das ist ja wirklich sehr wenig unverbindlich, ne? Also es ist ja wirklich, also es ist ja wirklich eine ernstzunehmende Zweitorganisation, der man dann beitritt.
Definitiv. Da gehört auch deutlich mehr damit, als irgendwie mal mitzukommen. Es wird viel in Eigenregie gemacht. Wir haben auch gerade jetzt am Anfang, es passieren tausende Sachen. Es sind 600 Leute, 700 Leute, die sind total engagiert und machen den ganzen Tag was. Oder das ganze Jahr über was, nicht nur in der Session. Aber jetzt, wir gehen ja von der Entwicklung raus. Wie fängt es an? Als junges Mitglied hast du auch sogenannte Jungfunkenstunden. Die Idee geht tatsächlich auch auf uns zurück, die wir dann dazugekommen sind. Wir haben dort auch relativ schnell Kooperierte kennengelernt, die dabei waren. Haben gesagt, wir haben eine Idee, gerade so die Integration der Jungen in die Gesellschaft, so eine Art Fuchsenstunde wäre doch super interessant. Und die Idee wurde total herzlich aufgenommen. Hab da am Anfang auch mitgeholfen. Da haben wir dann Ältere, die erklären dann die Uniform, die Geschichte der Uniform, Geschichte des Karnevals in Köln. Alles so ein bisschen angelegt an die Fuchsenstunden.
Die Uniformen, die sehen ja auch ein bisschen aus wie der Schadenwegs, ne? Also war das ja Uniform des 19. Jahrhunderts?
Ja, guter Punkt. Ganz am Anfang, wir haben mal gesagt, wenn man in Köln mit dem Schadenwegs mit dem Bus fahren müsste, so ein paar haben das mal gemacht. Sagt der Kölner, ja, das ist wieder Karneval. Ne? Wenn sie irgendwie zum Chargieren hingefahren sind.
Was seid ihr denn für ein Karnevalsverein?
Jawohl. gehört zum Stadtbild. Vielleicht im August weniger als im Februar. Mhm. Aber es bringt jetzt weniger Augenrunzeln als in einer anderen Großstadt.
Also wir haben ja in Düsseldorf Hoppeditz. Wie heißt der denn bei euch?
Hoppeditz?
Also wir haben immer Karnevalserwachen am 11.11. Ah. Erwacht Hoppeditz aus seinem Todesschlaf. Die fünfte Jahreszeit beginnt und die läuft dann halt bis Veilchendienstag und beziehungsweise bis Aschermittwoch. Und an Aschermittwoch wird er dann, der Hoppeditz, in einen Sarg gelegt und der Sarg wird dann halt verbrannt.
Den Begriff Hoppeditz kenne ich so nicht.
Es ist der Mann, also der Hoppeditz.
Es gibt allerdings eine Strohfigur, die häufig über Kneipen gehängt wird. Und das ist der Nubbel. Und der Nubbel sammelt alle Sünden und wird dann feierlich Dienstagabend verbrannt.
Ah, okay.
Katholischer Einschlag, es wird alles wird alles vergolden.
Wie sieht das denn historisch aus? Wo kommen denn diese Karnevalsvereine, wo kommen denn diese Karnevalsvereine her? Ich meine, du hast ja 1823, glaube ich, wenn ich richtig gehört habe, gesagt. Das ist ja alterstechnisch, wie manch das Gründungsdatum einer älteren Verbindung, unter anderem auch Chors zum Beispiel.
Definitiv, es gibt viele, insbesondere bei den Traditionschors, viele sehr alte. Aber bei dem Brauchtum können wir eigentlich noch viel früher ansetzen. Schon bei den Saturnalien, bei den Römern, als Sklaven die Klamotten der Oberen und umgekehrt angezogen haben und Köln zur Hochburg dessen wurde und wirklich ein buntes Treiben in den Städten war. Das ist auch überliefert. Da kann man das schon sehen. Nach der Christianisierung, oh Zufall, gab es das dann irgendwie auch. Wurde dann Fastelovend, Fastnacht, ne, Karneval vor Ostern, bevor die Fastenzeit vor Ostern losgeht. Und als dann 1823 wollte man dem Treiben Einhalt gebieten. Es waren neue Herren und man hat gesagt, jetzt müsst ihr einmal, wir müssen das Ganze jetzt ordnen, den Tohuwabohu. Da gab es ein festordnendes Komitee und dabei waren auch Stadtsoldaten dabei. Die hatten eben rote und weiße Uniformen und daraus wurden dann, ich meine gehört zu haben, dass am Anfang auch wirkliche Stadtsoldaten mitgelaufen sind und später hat man sich eben die Uniform angezogen und das Ganze persifliert. Das war 1823. Als 1870 dann die Artillerie aus den roten Funken rausgegliedert hat und zu den blauen Funken wurde, hat der Zeitgeist sich schon so ein bisschen geändert. Dann war es weniger eine Persiflage und mehr eine Hommage an das Militär.
Ja, interessant.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ich habe immer kennengelernt, dass man halt so die französische und die preußische Militärbesatzung oder beziehungsweise auch diese Preußifizierung des Rheinlandes nach dem Wiener Kongress halt auch dahingenommen hat, weil die Preußen halt mit ihrer starren militärischen Struktur hier hingekommen sind. Und der Rheinländer ist ja eher so ein jovialer Mensch, der seinen Spaß haben will und sein Bierchen trinken möchte und seine Ruhe haben möchte. Weil es werden ja auch im Karneval auch immer exorbitant viele Orden halt auch verliehen. Ne?
Mhm. Also Ja, also es ist schwer zu sagen, ob das jetzt eine Hommage oder eine Persiflage am Schluss ist. Wir sind jetzt auch wieder 200 Jahre später. Es hat sich so eingebürgert und es macht großen Spaß und große Freude, lustige, viel zu große Orden zu verteilen. Und die Leute freuen sich auch wirklich und das macht echt Spaß. Am Anfang war es durchaus eine Persiflage. Bei den Blauen Funken war es aus meiner Sicht irgendwann mal auch als Hommage gemeint, aber immer mit zwei sehr zwinkernden Augen.
Mhm. Ich meine, es ist ja historisch betrachtet in den 1870ern, ich glaube 1880 ist ja der Dom auch fertiggestellt worden. Da ist ja dann auch, vor allem mit den Geldern, die Preußen halt reingesteckt haben, das wahrscheinlich nicht so die große Anti-Erstimmung halt in der Bevölkerung gewesen.
Das ist exakt der Punkt, ja. Man hat gesagt, ich will auch nicht sagen, dass das bei allen so ist. Ne? Ich kann das jetzt nur für meinen eigenen Verein, da kommt es uns eher als Hommage vor. Aber der Zeitgeist hatte sich da auch schon angefangen, etwas zu drehen. Aber generell hast du 100% recht. Der Rheinländer lässt sich da nicht viel sagen. Und wenn er sie selber Uniformen anzieht und mit Regeln durch die Stadt läuft und Fressdorn des Komitees hat, dann ist das in Ordnung. Aber das soll doch bitte kein Zweiter von außen machen.
Mhm. Ja, spannend. Wie sieht denn da so der Jahresablauf bei dir aus?
Oh, an für sich. Wir starten dann am 11.11. ins Jahr. Dann Beginn der Session. In aller Regel gibt es dann einen Festball. Das ist ein wirklich guter und gut organisierter, gut besuchter Ball. Ich meine, der größte Festball des Rheinlandes im Kölner Gürzenich mit Starbesetzung. Ne? Da war wirklich schon von Vanessa Mai über alle Lou Bega, irgendwelche großen Stars da. Und ist echt ein rauschendes Fest als Ballnacht. Klammer auf, eins, den wir als Korpus so nicht wirklich mehr auf die Bühne stellen, außerhalb von Wien und vielleicht Graz oder so etwas.
Mhm.
Ein wirklich schönes gesellschaftliches Ereignis. Und das ist in der Regel auch für uns der 11.11. dann auch fertig. Dann geht es in die Adventszeit. So. Dann geht es in die Adventszeit. Und kurz, wenn das neue Jahr angefangen hat, Heilige Drei Könige, 6., 7. Januar, geht's los mit den Veranstaltungen. Also jetzt bei den Traditionskurs in der Regel geht's dann mit den Auftritten los und mit den Sitzungen. Also eigene Sitzungen mit eigenen Auftritten oder fremde Sitzungen mit Auftritten, wo man dann hinfährt.
Mhm.
Das sind, ich würde sagen, irgendwas zwischen 50 und 70, je nachdem wie lang das ist, vielleicht auch zwischen 50 und 60 Auftritte, die dann das Chor macht. Und in der Regel 10, 12 Veranstaltungen eigens. Da werden auch wirklich viele tausend Karten für verkauft. Und dann Rosenmontag ist das große Highlight. Da kommen alle zusammen bei strahlend blauem Wetter und feiern quasi den Höhepunkt. Auf was ich vielleicht noch erklären möchte vorher, es sind nicht nur Sitzungen, die da gemacht werden. Also Karnevalsvereine verjüngern sich auch. Ich glaube, wir sind da mit weit vorne dabei, haben viele Sachen auch zum ersten Mal gemacht. Zum Beispiel im Bootshaus, ein sehr bekannter Club, international bekannt, einer der bekannten Clubs in Deutschland. Den wir an einem Abend mit 4, 5 Bands und einem Top-DJ dann irgendwie besetzen. Und das ist, wie ich das gehört habe, der Abend mit dem höchsten Bierkonsum im Jahr für diese Veranstaltungslocation. Und dann gibt es noch weitere Veranstaltungen, also nicht nur irgendwie Festsitzungen im Frack oder im Anzug, dann gibt es Kostümsitzungen mit den buntesten Kostümen, aber auch Sitzungen für junge Leute, die wir dann am Sonntag vor Rosenmontag noch durchziehen. Also ein buntes Programm mit vielen tausend Besuchern, das wir da jedes Jahr in Eigenregie durchführen und planen, wie jeder andere Karnevalsverein auch.
Ist das auch so lebensbundmäßig aufgelegt, wenn du da vereidigt wirst auf der Kanone?
Aus meiner Sicht ja, absolut. Die Menschen, also die Kameraden aus dem Verein, von denen die allermeisten werden bis zum Ende ihres Lebens auch stolz Mitglied des Vereins bleiben. Und einer unserer Mitglieder ist ein ganz bekannter Bestatter in Köln. Er kümmert sich dann auch darum, wenn jemand verstorben ist, dass es dann einen Rundbrief gibt. Es gibt jedes Mal vom Präsidenten auch ein paar Worte dazu geschrieben, wer er war, was er gemacht hat. Es ist auf jeden Fall sehr liebevoll gemacht alles. Und es gibt tatsächlich auch auf Melaten, das ist der größte oder der große Friedhof in Köln, gibt es auch ein eigenes Grabmal für Funken. Das wurde aus dem Nachlass eines viel zu früh verstorbenen Funken gebaut. Für diejenigen, die eben kein Geld haben, sich ein Grabmal da zu kaufen, die können dann dort auch mitbestattet werden. Also aus meiner Sicht ein ganz klares Zeichen, dass das auch ein Lebensbund ist. Also ich weiß zum Beispiel, oder meine Kameraden, ich gehe davon aus, dass wir da bis zum Ende unseres Lebens Mitglied sein werden, wie in unseren Verbindungen.
Interessant. Die Parallelen sind ja da, auf jeden Fall.
Definitiv, und die haben da erst angefangen.
Wie sieht das denn mit der medialen Wahrnehmung aus? Weil wir haben auf beiden Seiten die Verbindungen und die Karnevalsvereine, beide ziehen lustige, komische, teilweise auch sehr bunte Uniformen an. Beide trinken total viel Bier. Beide sind Traditionsvereine, die teilweise über 200 Jahre alt sind oder 150. Wie sieht da mit dem Karneval die Mediendarstellung aus? Weil es ist ja sehr ähnlich im Kern.
Definitiv. Die Außendarstellung ist eine ganz, ganz andere. Klar, es ist Brauchtum, es ist Lokalpatriotismus, der mit reinspielt, aber die Wahrnehmung ist eine ganz andere. Weil der Karneval es geschafft hat, die Wahrnehmung aufrechtzuerhalten. Also man ist da, weil man Freude bringen möchte den Menschen. Jeder kann Mitglied werden. Jeder kann mitmachen, jeder ist herzlich dazu angehalten, anzupacken und Spaß zu haben. Die mediale Wahrnehmung ist auch eine deutlich positivere. Ich habe das Gefühl, dass bei Verbindungen wird viel, also tue Gutes und keiner redet darüber. Wenn wir zum 700. Mal eine DKMS-Spendenaktion machen oder der Kältebus in Saarbrücken, Zimbria Königsberg, sammelt da jedes Jahr Geld, das findet überhaupt keinen Anklang. Aber irgendein Turnbeutelvergesser hat wieder bei LinkedIn, hat bei X wieder irgendwas getwittert, das geht dann wirklich viral. Also ich will das nicht verharmlosen, da ist noch Quatsch, was passiert. Aber das ist natürlich, was die Presse macht. Bad Press. Und im Karneval ist es anders. Also die Wahrnehmung ist eine ganz andere. Es ist viel näher an den Menschen dran, eben auch unter anderem durch Rosenmontag, durch die Sitzungen. Jeder kann vorbeikommen, jeder kann hinkommen und theoretisch kann auch jeder einen Karnevalsverein aufmachen oder in einem Mitglied werden. Die Wahrnehmung ist eine andere.
Ja, das ist so ein bisschen diese mediale Doppelmoral, der wir allen ausgesetzt sind, ne? Ich glaube, wie du ja gesagt hast, mit der DKMS-Spendensammlung oder Kältebus, da interessiert sich kein Mensch darüber, aber wenn irgendwie was schief läuft, das wird dann immer ausgetreten. Aber ich meine, im Kern ist es halt, ne, mit den Karnevalsvereinen in Verbindung ähnlich. Ne? Das ist halt einfach so willkürlich. Die einen werden positiv immer dargestellt, die anderen nicht. Und ich meine, es gibt so viele Verbindungen, die Gutes tun, gut drauf sind, tolle Leute haben und halt völlig unter die Räder kommen. Oder wenn der Journalist an ADH kommt, denen die beste und tollste Gastfreundschaft gezeigt wird, die sich super toll geben und dann liest du oder siehst du diese Reportage, was sie dann am Ende machen und du fragst dich so, haben wir dem wehgetan? So, ne?
Ja, da gibt es echt, haben wir auch Geschichten selber erlebt, dass dann danach jemand anruft, der bei uns war und gesagt hat, es tut mir wirklich leid, ich habe den Beitrag so gemacht und auch irgendwie euren O-Ton da reingebracht, aber es wurde mir dann in der Redaktion zerschnitten, haben gesagt, das geht nicht, das ist nicht, was wir transportieren wollen und dann wird es entweder gecancelt, weil ein Bericht ohne Mehrwert, es gibt ja keinen Skandal oder hier die Jungs sind doch alle in Ordnung, das klickt halt keiner, das liest keiner, das will keiner hören, die Redaktion möchte sich dann auch nicht mit auseinandersetzen. Und dann gibt es halt einen wahnsinnigen Bias auf die schlimmen, also auf die schlechte Publicity, die es ja leider auch gibt. Ne?
Das hatte der Philipp von den Makaren aus Köln ja auch mal hier in der Sendung ja gesagt, als es diese Doku über den Coburger Konvent gab mit haben Sie überhaupt Abitur? Erinnern Sie bitte nicht die Aufstellung. Hatte der das ja auch gesagt. Die haben sich ja auch dann entschuldigt vom Team, was halt vom Redakteur halt dort am Ende fabriziert worden ist in der Außendarstellung, wo man sich das Gefühl hat, da also einer ultra negativen Darstellung, wie es am Ende dann zusammengeschnitten war und auch nicht der Realität entsprechend war. Es ist halt auch immer schade, wenn dann halt so diese freie Presse dann so völlig gebiased halt dann dran geht und diesen Mist dann daraus.
Absolut. Und sieht. Auch wenn man die Leute vor Ort, weil man einfach auch anständige Leute ist, überzeugen kann und die sagen, ich sehe jetzt gerade mit meinen eigenen Augen, ihr seid alles völlig okay, das war, also hier gibt es jetzt irgendwie, ich brauche hier nichts zu holen, ich sage. Und die dann danach von der Redaktion, die nicht dabei war, irgendwas bekommt, das ist natürlich echt schade. Ich kann mich an die ADB-Gründung 2016 erinnern, ein Interview mit einer Journalistin, WDR, Deutschlandfunk, irgendwas, die gesagt haben, ich nehme es ihnen ab, dass sie hier für Demokratie stehen. Ne? Hier sind die Jungs, die in normalen Anzügen rumlaufen und die später vielleicht zu den Big-Four-Beratern gehen. und einfach irgendwie nett sind und irgendwie ein freundliches Gesicht haben und höflich zuvorkommt. Bei anderen Veranstaltungen habe ich das nicht abgenommen. Habe ich es im Beitrag gemerkt? Nee. Also im persönlichen Umgang ist die Einsicht dann irgendwie doch da, die Reflexion. Ja, also die ganzen Vorurteile, habe ich jetzt mal überprüft, irgendwie das eine oder andere passt nicht zusammen. Es stimmt vielleicht doch nicht alles, was man da sagt. Im Nachgang wird aber dann leider in der Redaktion anders entschieden. Ist zumindest mein Eindruck.
Vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal.
Jawohl.
Dann lass uns doch mal ein bisschen über Parallelen und Unterschiede sprechen. Welche Parallelen siehst du und welche Unterschiede siehst du?
Jawohl, sehr gerne. Ich fange mal bei den Parallelen an. Was für mich so die Klammer ist für alles, ist dieser Lebensbundgedanke. Man bleibt dabei auch bis zum Tod.
Du hast ja gesagt mit dem Melaten. Ich meine, der Melaten-Friedhof ist ja auch ein sehr renommierter Friedhof. Ne? Da kommt ja auch nicht jeder drauf. Ne? Also es ist ja gerade auch so wie der Père Lachaise in Frankreich, in Paris halt. Ne? Also es ist ja auch wirklich ein Honorationenfriedhof. Und das ist halt, ne, der Karneval wird halt auch sehr ernst genommen, glaube ich, im Rheinland. Was ich so auch als Düsseldorfer mit Kölner Vorfahren, der in Aachen geboren ist, sagen kann.
Alles drei Karnevalshochburgen.
Ja.
Genau. Aber weitere Parallele, um wenn man so zurückzukommen, Kameradschaft, Zusammenhalt, Freundschaft, aber auch lustigerweise der Gesang. In Kooperation wird seit jeher gesungen, im Karneval ist das genau das Gleiche. Und für mich auch, in den Vereinen, in denen ich bin, ist es ein Männerverein. Und ab und zu, aber wirklich nur, wenn die Sterne günstig sehen, trinkt man auch mal ein Kölsch zusammen oder ein Bierchen zusammen. Aber das ist...
Wer denn jetzt?
Alle.
Okay.
Genau, das sind als Parallele. Und ich glaube auch so das Gefühl, gemeinsam an was Größerem zu arbeiten. Mhm. Als Burschenschafter klar die erste demokratische Vereinigung, die auch maßgeblich dazu geholfen hat, irgendwie, dass Deutschland demokratisch wurde, gerade zu Beginn. Und im Karneval ist es da irgendwie Spaß und Frohsinn, unter die Leute zu bringen. Also wir arbeiten daran, dass alle Leute Spaß haben. Und das macht auch richtig Spaß, dass das motiviert. Wir bei den Auftritten zum Beispiel, die wirklich die schönsten sind nicht die in den großen Hallen, irgendwie in der Lanxess-Arena oder im Gürzenich, sondern in der Regel die beim Altenheim. Da sind die Freude oder der Pipi in den Augen von den Jungs nach dem Auftritt. Mhm. Gibt keiner zu, aber es sind schon die emotionalsten Auftritte. Weil du siehst, wie ältere Menschen, die im Heim sind und vielleicht nicht mehr alles so machen können, vielleicht auch nicht mehr so viel mitbekommen. Aber wenn eine Trömmelsche geht oder Mariechen fliegt durch den Saal, dann blühen die wieder auf und du siehst wirklich, dass da viel mehr drin ist, als was man am Anfang dachte. Und das macht richtig Spaß. Das sind somit die schönsten Auftritte.
Die kleinen Sachen.
Genau, richtig. Ja. Die fürs Herz.
Ja, es sind noch die im Keller, ne? Die Geschichten, die am meisten Spaß machen. Es müssen nicht immer die riesen Kommerse in irgendwelchen gemieteten Hallen sein. Es ist halt so das Kleine halt, ne?
Genau.
Was das Herzchen erwärmt.
Da, wo man sieht, dass das, was man macht, hat wirklich einen Mehrwert. Ne? Für mich oder für andere. Und man einfach sieht, jawohl, das hat jetzt viel Überwindung, also es hat viel Vorbereitung, viel Training, was auch immer gekostet. Aber man sieht, man tut auch echt was Gutes für sich oder auch für andere. Ne? Nächster Punkt, den ich echt... als Parallele, es ist schon so eine Art Netzwerk, aber es...
Das ist die Frage mit dem Klüngel, ne?
Richtig, der kölsche Klüngel. Ehrlicherweise ist es ja ähnlich wie Verbindung. Das Netzwerk ist immer nur so gut, wie man irgendwie bereit ist, da reinzugeben und auch ehrlicherweise nur dann, wenn man das nicht macht, um es auszunutzen. Also es ergibt sich vielleicht mal was. Ich baue jetzt gerade ein Haus um. Ein Kamerad ist Elektriker. Den frage ich natürlich zuerst, weil ich sonst vielleicht nicht 27 Elektriker kenne. Ist das jetzt schon Geklüngel? Nee. Aber bei der Verbindung ähnlich. Ne? Ich habe ein Knöllchen bekommen, da geht das zu meinem Leibbursch, der ist Anwalt für Verkehrsdelikte. Einfach weil ich ihn kenne und weil ich ihm vertraue. Und klar entsteht da irgendwie ein Netzwerk, aber ich finde sowohl Verbindung als auch Karneval ist echt gut. Diese puren Netzwerker, Berufsnetzwerker, die einfach auf ihren eigenen Vorteil auch sind, irgendwie auszusortieren. Mhm. Verbindung ist es ganz klar immer ein Minusgeschäft, weil man so viel Zeit da rein investiert. Und beim Karneval ist das gar nicht unähnlich. Also man investiert sehr viel Zeit, sehr viel Herzblut. Und wenn man da keinen Spaß hat, das zu machen und das nur irgendwie aus
Kalkül, Netzwerken,
ja. Genau, als Kalkül, dann muss man die Rechnung, die funktioniert nicht.
Mhm.
Also das ist jeder, der irgendwie, der Homo economicus wird dann sagen, nee, So ist das nicht. Aber es kann sich immer mal irgendwas ergeben.
Genau. Das hast du ja in vielen Organisationen so. Also da, wo halt wirklich Geschäftemacherei gemacht wird, den Leuten wird ja auch relativ schnell aus dem Weg gegangen. Ne?
Richtig.
Hast du den Film gesehen, Der Polier?
Nee.
Der spielt auch im Karneval, im Kölner Karneval. Und das ist dann halt auch so ein Emporkömmling, der halt Gefälligkeiten halt innerhalb in der Stadt macht, und da passiert dann halt auch eine ganz große kriminelle Sache, aber er ist halt so derjenige, der am Ende dann halt auch ohne Probleme rausgeht. Es gibt dann halt einen Sündenbock, der den Kopf hinhalten muss, und er ist mal fein raus und kann die nächsten Geschäfte halt machen. Mir fiedelt das halt alles über Karneval halt zusammen ein. Ne? Also auch so dieses extrem Netzwerken auf allerhöchster Ebene, also auch mit der Stadtverwaltung war das in dem Film, und irgendwelchen Interessen von sehr wohlhabenden Bankiers, die es in Köln gab, und es ist ja auch, glaube ich, dann auch ein Film letztendlich, dass der Fantasie eines Drehbuchautors entspringt und nicht der Realität.
Absolut. Ich erinnere mich da gerade an eine andere Szene. Der König von Köln, auch öffentlich-rechtlich. Zwei Typen sind im Puff. Beide haben Karnevalsuniform an, einer zieht sie aus und schreit nach hinten: Hückzer, haltet Bauamt.
Das ist, glaube ich, der gleiche Film, den wir meinen. Das ist doch der Polier.
Ich dachte, Der König von Köln.
Ist das Der König von Köln? Aber der wird ja doch Der Polier genannt.
Ach, da haben wir gerade hart aneinander vorbeigeredet.
Ja, den Film meine ich.
Gut.
War ja klar, dass du ihn als Kölner kennst.
Sehr gut. Und andere Parallele, ein bisschen weit hergeholt, aber ich stehe dazu. Ich glaube, das gesellschaftliche Ansehen, das Kooperationen von vor 150 Jahren gehabt haben, die haben Karnevalsvereine, zumindest in Köln. Also sind stadttragend. Ein ganz großer Teil des gesellschaftlichen Lebens findet einfach im und um den Karneval herum statt. Ist also damit mitorganisiert. Auch viel Soziales, was über den Karneval funktioniert. Soziale Einrichtungen, die unterstützt werden. Und da sind auch echt starke Summen dabei. Also der Karneval tut wirklich viel für die Stadt.
Wie kommt das Geld denn zusammen? Also ist das mit dem Kartenverkauf, die Mitgliedsbeiträge oder?
Kann jetzt nicht für alle sprechen. Mein Eindruck ist, dass es klar über den viel Kartenverkauf, aber sehr viel Spenden auch ist, die dann gesammelt werden für einen guten Zweck. Aktionen für einen guten Zweck, Veranstaltungen für einen guten Zweck, aber auch, das sind ja alles eingetragene Vereine, die machen keine Gewinne damit, sondern das wird alles in wohltätige Zwecke zurückgeführt oder eben auch in Brauchtumspflege. Sanierung, ist meistens im Bauvereine, die sich dann eben um die Liegenschaften kümmern, alte Stadttürme, die dann saniert werden, Veranstaltungshallen, die sind auch der Öffentlichkeit zugänglich. So, da sind schon einige Summen dahinter. Und da fällt auch viel, sehr viel für Soziales ab.
Sorgen denn nicht auch gerade diese Bauvereine dafür, dass gerade solche Sachen wie dieser Stadtturm letztendlich ja nie abgerissen worden ist, weil die immer da drin waren?
Richtig, aber auch neu aufgebaut wurden. Teilweise mit den Steinen, die als Trümmer nebendran standen, wurden die neu aufgebaut. Und jetzt in unserem Falle haben wir jetzt neu saniert den Turm, den wir hatten als alte Stadtmauer, und die alte Stadtmauer rekonstruiert und darin eben dann einen Saal gemacht. Es gibt ganz viele Beispiele von Karnevalsvereinen, die genau sowas gemacht haben. Auch die Roten Funken, unsere Nachbarn von gegenüber, die Prinzengarde, andere Nachbarn, die so einen Stadtturm, einen alten, tragen, finanzieren und in Schuss halten. Das ist eine gewaltige Aufgabe und auch finanziell eine. Weitere Parallele, wir hatten eben schon drüber gesprochen, sind die Fuchsenstunden-Äquivalenten, diese Jungfunkenstunden, ganz klar. Hier tatsächlich auch mal abgeguckt. Ich will nicht sagen, dass andere das nicht auch schon vorher gemacht haben, aber die Idee von uns, viele Korpus in dem Verein kennen die Prinzipien, und dann sprechen wir einfach, kommt ein älterer Funk vorbei und bringt den Jungen mal bei, erzählt über Geschichte, Uniformen. Was ist so die Raison d'être, unser Selbstverständnis? Ne? Warum machen wir, was wir tun? Wie
müsst ihr die Uniform eigentlich selber kaufen? Die
andere?
Die sind wahrscheinlich auch nicht billig, oder?
Ja, die ist nicht ganz so günstig. Da kommt mit Hut und Stiefel und so weiter. Das ist schon ein mittlerer vierstelliger Bereich, den man da ausgeben kann. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, gerade für jüngere Studenten, Azubis und so, gibt es die Möglichkeit, dass man da eine Unterstützung bekommt. Ich weiß, dass es die gibt, aber darüber wird ansonsten nicht gesprochen. Also es ist entweder ein zinsloser Kredit, und man kann die noch irgendwie mit Engagement kann man ja auch teilweise abstottern. Das existiert, das wird auch genutzt, aber ich habe, also da wird aber auch nicht drüber gesprochen.
Denn in guten Sitten, da wird über Geld nicht gesprochen.
Jawohl. Ja, das ist auch das Schöne. Der steht in der Uniform, steht dann ein Multimillionär mit einem mittellosen Studenten oder jemand, der gerade irgendwie seine Ausbildung beendet hat, und du erkennst nicht, wer ist. Und einmal viel. Jeder holt mal eine Runde Bier und irgendwann holt der eine nur noch und sagt, komm, sag mal, das ist von dir. Und es ist so sehr kameradschaftlich und
großes Sozialexperiment.
Ja, definitiv.
An 3 Tagen im Jahr funktioniert das.
Ja, es ist ja durchaus, geht ja durch das ganze Jahr, dieses Veranstaltungsjahr. Ne? Auftritte, Sitzungen, Tanztraining, Reiten, Reitstunden, Events, die gemacht werden, Sommerfest, Kinderfest, was auch immer. Ganze Vereinsmeierei, was noch dazu kommt, irgendwie die Wahl neuer Vorstände und so weiter. Ein Turm als Konstante, und da beispielsweise bei uns gibt es jeden Dienstag Essen für einen sehr, sehr guten Preis, und das sind echte Köche, und das ist immer voll. Das macht richtig Spaß. Das ist wie so ein Stammtisch, bei dem es ein richtig gutes Essen gibt. Es gibt ganz über ganze Jahr auch verteilt weitere Appelle, so eine Art Gesamtkonvente. Es gibt auch Veranstaltungen innerhalb eines Gesellschaftsteils. Es gibt auch Veranstaltungen mit allen Gesellschaftsteilen, Veranstaltungen mit anderen Vereinen, Sozialträgern, was auch immer. Das macht also, es ist wirklich, das Veranstaltungsteil ist echt prall gefüllt. Oder gemeinsame Fahrten, Tagesausflüge, mehrtägige Touren, Amsterdam waren wir. Wir waren aber auch hier mehrfach in China. Ein chinesischer Hotelier, ein Milliardär, der eingeladen hat. Und dann sind wir für ein Hotel in Qingdao, wo früher die Kaisers Germania Brauerei stand. Mhm. Und da gibt es so eine semi-deutsche Bierkultur und eben auch so ein Oktoberfest. Das ist, ich meine, entweder von den Quadratmetern oder größer als das Münchner Oktoberfest. Und da wurden wir eingeladen. Wir haben dann so Deutschlandwochen. Und dann, na klar, für den Chinesen ergibt das auch Sinn, dass Karneval gleichzeitig zum Oktoberfest ist. Mhm. Und dann waren wir dort bei 40 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit in unseren Uniformen, die für den deutschen Winter gemacht sind. Und haben dann dort mehrere Auftritte am Tag gemacht. Und Männerballett, wir machen das ja auch sehr professionell, Männerballett. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen. Ganz zu schweige vom Tanzbar, dass da wirklich Sport macht. Mhm. Und das wurde auch alles. Also das haben wir gesponsert bekommen und sind damit mit um die 150 Mann nach China geflogen.
Nicht schlecht. Das sind ja auch Lebensereignisse, die man da erlebt.
Absolut, war eine tolle Erfahrung. Also richtig Spaß gemacht, auch auf diesem chinesischen Oktoberfest zu sein. Das war was ganz anderes. Also die Boxen waren so laut, da hat sie in den Ohren gescheppert. Die waren völlig übersteuert.
Wie authentisch war das?
Also authentisch deutsch. 0,5%. Man hat die großen Markennamen gelesen. Es gab riesengroße Zelte. Aber es war dann zu einem gewissen Punkt kam dann vorne ein Maler und hat dann mit patriotischer Stimmung hat er dann vorne Schriftzeichen gemalt, die konnte man ersteigern. Ich kann mich noch daran erinnern, dass einer von uns gewunken hat, er will noch ein Bier haben, und vorne der Mann hatte gedacht, er bietet jetzt auf dieses Schriftzeichen, und dann haben sich die Chinesen überboten, weil warum soll dieser weiße Typ dann jetzt dieses Schriftzeichen kaufen? Also es war dann schon sehr es war kein Original, natürlich kein Original deutsches Oktoberfest, aber es war mal eine sehr lustige Geschichte.
Hört sich auch mega lustig an. Also schon cool. Ich meine, das strahlt ja in die Welt aus. Also ich erinnere mich auch mal an eine Reportage, da war der Düsseldorfer Karneval auch in Rio eingeladen. Und dann sind die auch mit den Wagen runtergefahren und haben dann von dort halt auch die Kamelle dann unter die Brasilianer geworfen.
Ja, sehr gut. Ja. Ich erinnere auch, dass wir irgendwie 2000 dann auch mal in den zur Stäubenparade in New York sind. Also, das passiert auch. Oder die Eröffnung des Oktoberfests. Da sind ja auch häufig Wagen oder Gruppen aus ganz Deutschland, traditionelle, brauchtümliche Gruppen dabei. Und da ist auch ab und zu mal ein Karnevalsverein dabei.
Gibt es auch so einen Verein, wo die Korpus oder eine Interessensgruppe, wo die Korpus sich treffen? Also du hast ja gesagt, ihr habt ja andere getroffen, und gerade fängt ja noch so ein kleines bisschen die Wechselwirkung an, dass es ja diese Jungstunden halt gibt.
So nicht. Ne. Schelm würde sagen, morgens um 5 am Dresen, dann ist die Korpusquote was höher. Aber es ist überall, auch von jedwedem Verband, vom VDST zum KV über ADB-Burschenschaften, Chors, also alles, eigentlich alles vertreten ist, gehört in Köln halt zum absoluten Stadtbild dazu und ist ein wichtiger Träger der Stadtkultur. Ja.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Wie viel ist das denn an Engagement für dich eigentlich?
Es war mal mehr. Es gab mal eine Zeit, da war ich beruflich bedingt in Tel Aviv und bin quasi jedes Wochenende zurückgeflogen, um bei den Auftritten dabei zu sein. Ich habe damals als Pressereferent Social Media Sachen gemacht, da kannst du ein Lied von singen. Und bin dann auch wirklich freitags zurückgeflogen und sonntags wieder hoch. Und ansonsten versuche ich bei so vielen Auftritten wie möglich dabei zu sein. Ziel ist da schon irgendwie 90%. Es ist nicht immer möglich, aber das ist schon das Ziel. Und unterjährig versuche ich das mitzunehmen, was geht.
Wie wird man denn eigentlich Karnevalsprinz?
Oh, jetzt kann ich jetzt vom Hörensagen reden. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie Avancen hätte. Nee, war nur Spaß. es gibt das Festkomitee und die entscheiden das. Es gibt Bewerbungen. Aha. Mit einem richtigen Konzept etc. Und dann wird entschieden, wer das wird, und dann wird das erzählt.
Ihr habt doch das Dreigestirn, ne?
Okay. Richtig, das Dreigestirn bewirbt sich dann, und der Präsident des Vereins muss die vorschlagen. Das ist zumindest meine Lesart davon. Das heißt, die Vereine oder der Präsident schlägt dann eben drei vor, und dann wird gewählt. Wer hat das beste Konzept? Wer passt irgendwie am besten? Und so wird man Prinz Karneval bzw. Teil des Dreigestirns.
Ist auch ein immenser finanzieller Aufwand, ne, wenn man das gemacht hat. Also das ist jetzt nicht kostenlos, wenn man sich da anbietet, ne?
Ja, definitiv. Unter anderem, ich glaube, große, hohe Kosten, das Ornat, Kamelle und die ganzen Spangen, die verteilt werden. Aber auch unter anderem, ich glaube, was ist wahrscheinlich noch nicht mal das Höchste, ist, dass die monatelang eine Etage im Hotel buchen für sich und die Entourage. Und das geht alles auf eigene Kosten. Also ich gehe davon aus, dass das pro Person ein guter sechsstelliger Betrag ist.
Ja, es ist doch ähnlich. Also da sollte man sich sehr gut überlegen, ob man halt Karnevalsprinz oder Karnevalsprinzessin werden möchte. Ist ja auch gut fürs Geschäft. Also in Düsseldorf kenne ich das, vor allem wenn das dann Leute waren, die halt im Einzelhandel bekannt sind, weil sie halt ihre Traditionsgeschäfte halt haben. Da war dann die Karnevalsprinzenschaft ziemlich gut. Ne? Also oder wenn du eine Praxis halt auch hast, das ist ein super Renommee, was sich dann halt ergeben hat. Also
absolut. Ich finde, es wäre der falsche Grund, das zu machen.
Nee, aber es ist gerade, weil die sich das meistens leisten können, dass sie es machen können. Aber dann haben sie halt ein B2C-Geschäftsmodell. Und dann spielt sich das auch wieder bei denen halt in der Regel halt wieder ein, weil die ganzen Leute dann bei denen halt auch dann einkaufen gehen. Ne?
Exakt. Man muss auch einfach sagen, man muss ein paar Monate entbehrlich sein können. Also da, jemand anderes führt das Geschäft weiter oder. Ne? Definitiv.
Ich finde es toll, dass wir da noch solche Traditionen haben. Ne? Also dass auch nicht nur wir Verbindungen diese Traditionsträger in einer gewissen Art und Weise sind, sondern dass es auch noch andere Volkstums-Traditionsvereine gibt, die das genauso ernst nehmen und nicht halt, wie man immer so lapidar sagt, ist ein Karnevalsverein. Das ist halt nicht der Fall, sondern dass es eine sehr professionelle Struktur ist mit hohem finanziellen Aufkommen, viel Organisation, viele Personen, die dort auch koordiniert werden müssen. Und die Probleme über vier Chargen weg so weit hinausgehen. Ne?
Definitiv. Also es ist eine sehr strikte Organisation dahinter, um die Jungs aber auch alle zusammenzuhalten und da auch nach außen ein Bild zu geben. Also, wie sieht das denn aus, wenn man in den Uniformen aussieht, wie gelatzt? Ne? Es gibt einen Spieß, der achtet darauf. Es gibt Wachoffiziere, die achten darauf. Es gibt eine Uniformordnung, die penibel eingehalten wird, sonst sitzt man im Bus. Wer nicht mehr, ich sag mal, gerade guckt, der geht auch gar nicht mehr aus dem Bus raus, wenn wir mit dem Bus fahren, oder wird nach Hause geschickt. Und wenn das mehrfach passiert, dann halt eben auch mit Konsequenzen. Und das wird ganz strikt verfolgt. Also da ist, ich deutlich mehr Zucht drin, als man sich das als Nicht-Kölner oder Nicht-Rheinländer vielleicht vorstellen kann. Ne? Und man hat zwar mit den Jungs auch nie irgendwie auf dem Mensurboden gestanden, aber irgendwie durch diese gemeinsame Busreise oder auch vielleicht mit der Flugreise durch die Welt und irgendwie tanzend durch die Säle ziehen, das schweißt dann irgendwie doch schon zusammen. Ne? Und vor allem, man hat ja auch den gleichen Feind, ne? Das volle Fass Bier.
Aber wie ist das denn so für dich als Corpo gewesen? Du bist ja auch aus dieser Corpo-Kultur dann in diese Karnevalskultur reingekommen und du wirst ja wahrscheinlich dann auch einen Kultur-Clash gehabt haben.
Gar nicht.
Gar nicht?
Überhaupt nicht. Ich bin eingetreten 2017 und da war gerade das Vorsitzjahr, wir haben den ersten Vorsitz in der ADB damals gemacht und da musstest du immer organisieren, neu aufbauen. Also es war nicht einfach nur wir rattern Schema F, sondern neu aufbauen, alle wollten irgendwas. Es gab hier Satzungen, hier Änderungen und hier noch das und da eine Ehrenordnung. Und da habe ich mir einfach die Uniform angezogen, Mütze auf, in den Bus, Kopf aus. Der Spieß sagt, geh links rum, der Wachoffizier wibbel rechts rum. Ich habe das getan und es hat einfach Spaß gemacht. Kameradschaft im Bus, Hirn aus und mal mitgehen und einfach Spaß haben unter den Kameraden. Das hat mir richtig gut getan und das war gar kein... Also ehrlich, es war kein Kulturwechsel zwischen Kooperation und Funk. Also ähnliche Strukturen, ähnliche Personen, ähnlicher Umgang miteinander. Das passte alles.
Ja, man hört dir auch raus, dass du das super cool findest.
Es ist mega Spaß. Viele meiner besten Freunde auch dort kennengelernt. Ähnlich wie auch in meiner Zeit als aktiver Verbindungsstudent oder danach.
Wie ist das denn jetzt gerade? Ich meine, wir sind ja gerade in der Vor-Osterzeit und beziehungsweise noch in der Fastenzeit. Die Karnevalshauptsaison ist jetzt vorbei. Habt ihr jetzt gerade ein bisschen Ruhephase oder gibt es die ganze Zeit schon eine Veranstaltung?
Ja, es endet traditionell mit einem Fischessen am Freitag nach Aschermittwoch. Und dann bin ich jetzt, wie wahrscheinlich 90% meiner Kameraden, am Fasten. Wir sitzen uns hier auch hier gegenüber und trinken die ganze Zeit alkoholfrei. O tempora o muris. Es tut weh, aber es tut auch mal ganz gut für den Körper. Man fällt nach so einer Session immer in ein Loch. Vielleicht kennst du das von Stiftungsfesten. Du hast 4 Tage lang die Zeit deines Lebens immer irgendwie am Ball. Es macht richtig Spaß. Und dann Stiftungsfest montags oder Dienstag ist das Ding vorbei. Und ist erstmal nichts. Ähnlich ist das nach Aschermittwoch. Du hast Tage und Wochen verbracht, immer mit den Kameraden in den Sälen, hast gesungen, gelacht, das eine oder andere Kölsch aus Versehen getrunken. Und dann ist plötzlich nichts mehr da. In der Phase sind wir gerade.
Und wann geht es jetzt wieder los, richtig?
Ich gehe da die ersten internen Veranstaltungen nach der Fastenzeit ab Ostern. Geht es wieder irgendwie Frühling, dann ist da was, dann ist Vatertag, da treffen wir uns alle zusammen in einem Riesengarten und grillen dort gemeinsam. Und dann fangen die ersten Hochzeiten an der Kameraden, dann fangen die ersten Geburtstage wieder an. Es läuft. Dann läuft das Geschäft wieder los. Die Tänzer treffen sich wieder. Das Tanzpaar tanzt sowieso durchgängig. Dann werde ich wieder aufs Pferd gehen, um Reitstunden zu machen. Ja, die Musik trifft sich. Es geht wieder los. Die Musik macht auch bei den Schützenfesten mit. Die werden auch dann gebucht dafür. Mhm. Also ein schöner Schulterschluss dann auch zu den anderen Brauchtumsorganisationen. Genau.
Ja, ist doch schön.
Exakt. Jetzt haben wir viel über die Gemeinsamkeiten gesprochen. Es gibt aber auch Unterschiede.
Schieß mal los.
Klar, es sind nicht nur Akademiker, es ist schon eher ein gesellschaftlicher Querschnitt durch die ganzen Hindernisse. Du brauchst natürlich Geld, um so eine Uniform zu kaufen, du brauchst auch Zeit, gibt es wieder was anderes. Aber alle eint die so ein Einsatz für Gemeinschaft und für Brauchtum. Genau, das sind soweit die großen Unterschiede. Und natürlich auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Witzigerweise hat man aber die gleichen Probleme mit Social Media. Wir hatten kurz im Vorgespräch angesprochen. Du machst ja sehr viel auf Social Media und ich habe nur eine rudimentäre Erfahrung. Meine Frau macht das allerdings echt sehr gut. Mhm. Und vor ein paar 4, 5 Jahren, vielleicht 3 Jahren, als Pressereferent mitgeholfen und da wirklich gemerkt, es gibt da schon Unterschiede. Also ähnlich wie bei Verbindungen, du kannst es da nicht allen recht machen. Wenn du einen richtig kreativen Content machst, ne, dann sagen die Älteren, oh, hat das sein müssen, um Gottes Willen, was ist dann hier immer da mit der englischen Musik und so. Auf der anderen Seite, die Jungen, die man ja auch ansprechen möchte, die sagen, boah, jetzt haben wir das 27. Mal über was bedeutet Ehre oder im Karnevalsverein, wie sieht unser Turm aus oder sowas. Ne? Da musst du irgendwie einen guten Querschnitt finden, um irgendwie alle deine Stakeholder abzuholen. A, die Zielgruppe, die auf Social Media ist und B, natürlich auf Facebook, da sind mittlerweile unsere Großeltern sehr stark drin. Mhm. Die musst du auch irgendwie abholen.
Ja, das sehe ich ja bei meinem Opa auch. Der nutzt Facebook so wie ich 2012.
Da musst du alle abholen. Das ist gar nicht so einfach. Aber auch ein Unterschied, Nachwuchsgewinnung. Ich kann jetzt bei den Blauen Funken drüber sprechen. Jedes Jahr sind das Dutzende, 50, 60 Männer, die gerne Mitglied werden wollen. Und die kommen zum Vorstellabend. Unser Regimentskoch kocht. Und dann stellen sich die Gesellschaftsteile vor und sagen, was erwarten sie von den Leuten, was können sie bieten, um einfach nur abzustecken, wo kann man sich da finden. Und wir können uns davor nicht retten. Es ist nicht so, dass wir irgendwie einen Aufnahmestopp hätten, aber es sind schon wirklich viele Leute. Aber auch viele engagierte Leute. Ähnlich so wie vor 150, 100 Jahren bei den Verbindungen.
Warum läuft das da so gut und nicht in der Verbindung nicht so?
Gute Frage.
Wahrscheinlich die mediale Wirkung. Und die Social-Media-Auftritte, würde ich sagen, bei vielen Verbindungen.
Ja, ich glaube, dass man beide ziehen ja im Endeffekt auch die gleichen Leute an. Leute, die Bock auf Freundschaft haben, auf Gemeinschaft, auf Brauchtum. Die Verbindungen machen das halt sehr viel über die Zimmer. Und dann gibt es halt einen wahnsinnigen Gegenwind von Leuten, die mit Vorurteilen beladen kommen und das dann tun. Auf der anderen Seite, das Commitment ist ein leicht anderes, weil du wohnst nicht zusammen. Ne? In aller Regel wirst du später Mitglied. Also es sind nicht so die Erstsemester-Jungs, die das machen, die gerade irgendwie in eine neue Stadt kommen, die irgendwie coole Leute kennenlernen wollen, was auch immer.
Das sind schon eher kulturell eingeborene Leute, die damit aufgewachsen sind oder halt eine hohe Affinität dazu haben, oder?
Ja, also nicht nur ich als Beispiel dazu. Es gibt ganz viele, die aus ganz Deutschland oder aus der Welt kommen und dann sagen, ich lebe jetzt in Köln, ich möchte da mitmachen. Aber die sind eher gesettelt. Die wissen schon, ich bin jetzt in Köln, ich werde lange Zeit in Köln bleiben oder ich bin geboren, ich werde hier sterben. Die das dann tun, weil sie auch in einem anderen Lebensabschnitt sind. Vielleicht im Studium fertig, vielleicht im ersten Job, vielleicht irgendwie gerade das Kind aus dem Haus oder so, wo man sagt, ich habe jetzt Zeit, ich habe Lust darauf, ich wollte das schon immer mal machen und man ist auch von klein auf damit groß geworden. Also jeder Kölner gehen die Ohren hoch, wenn der Trommelsche geht. Das ist von klein an irgendwie, wird es mitgegeben und das ist mal Verbindung, es sei denn, man hat irgendwie familiäre Vorbelastung, ja überhaupt nicht der Fall. Mhm.
Ja, vielleicht muss man da auch ein bisschen, also von unserer Seite halt auch die Zugänglichkeit ein bisschen verändern und halt auch den Ruf in der Öffentlichkeit halt auch bessern, dass es halt auch Spaß macht, dass das eine coole Sache ist, ein super Gemeinschaftserlebnis, wie du es im Karneval halt auch hast.
Hier müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen selbstkritischer sein. Weil ganz häufig, wenn ich mir angucke, ein junger Student kommt an eine Bude, klopft oder hat vielleicht eine Zimmerbesichtigung und dann macht jemand auf, der kriegt die Zähne nicht auseinander, in Jogginghose und T-Shirt, offensichtlich seit 2 Tagen nicht geduscht, macht diese Villa auf und sagt, ja, wir machen hier übrigens ganz wichtig, diese kognitive Dissonanz zwischen meinem Ersteindruck, wen ich da sehe und was man sich dann irgendwie gibt, das hat der Karneval halt ganz anders. Das ist professioneller gemacht. Ich habe gerade von diesem Vorstellabend gesprochen. Das ist wirklich gut gemacht und Ersteindruck ist auch Zweiteindruck und Dritteindruck und ist auch so, wie es gelebt wird und gewollt ist. Bei Verbindung hast du manchmal zu wenig Zucht dahinter. Da hast du ein paar Schlurfis, die dann Schlurfis nachbringen und plötzlich ist der gesamte Bund in eine andere Richtung abgebogen. Mhm. Das ist im Karneval weniger der Fall. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Grund, warum viele High Potentials, gute Leute, die irgendwie anfangen zu studieren, dann sagen, also das Konzept fand ich cool, aber die Leute, boah, nee. Das gibt es leider zu häufig.
Das ist ein Gespräch, was ich häufig schon mit, also jetzt nicht am Mikrofon, aber mit alten Herren geführt habe, aus anderen Verbindungen, vor allem wenn das Mikrofon nicht läuft. Mhm. Wie wir es eigentlich schaffen, dass wir die Leute in die Verbindungen reinholen, die später im Leben, in der Gesellschaft eine besondere Rolle halt ausfüllen, gestalten, führen, tätig sind. Mhm. Weil die wollen wir ja auch eigentlich haben. Und das ist auch das, was in unserem Selbstverständnis halt drin ist. Es ist halt auch so ein Punkt, wo du mir gerade gesagt hast, so ihr habt einen Vorstellabend, dass es viel professionalisierter ist als zum Beispiel in der Verbindung. Das ist dann halt ne, der Klassiker, jemand will dann ein Zimmer haben, Tür geht auf und du hast dann halt den Menschen, der sein Leben nicht unter Kontrolle hat, weil er in Jogginghosen rumläuft, vor der Tür. das schreckt dann halt ab. Aber da muss halt auch von der Altherrenschaft oder beziehungsweise generell muss da mehr Druck gemacht werden, dass die Leute A, auf dem Haus nicht so rumlaufen, dass man solche Leute erstmal nicht reinholt, die tagelang nicht duschen. Ne? Mhm. Also ich meine, das kann ja mal bei jedem mal passieren, dass es irgendwelche Gründe gibt, dass man mal 2 Tage nicht duschen kann. Aber wenn das halt der Regelfall ist, Zimmerpreise vielleicht höher machen oder halt ein Regelwerk halt festhalten und die Altherrenschaft auch mehr aktiv halt auch dabei ist, dass auch gerade bei so Keilgästen mehr strukturiert vorgegangen wird, dass man dann halt guckt, welchen Studiengang ist der, dass man dann Leute nimmt, die Ähnliches studiert haben, die gleichen Professoren vielleicht sogar hatten, dass die diese Relatability halt, wie es so schön heißt, also die Beziehungsfähigkeit viel mehr gesteigert wird. Und ja, Leute reden ja immer davon, wenn sie zum Beispiel so einen Retreat gemacht haben, in einem Kloster oder halt ähnlich, dass denen diese Tagesstruktur total gefallen hat. Also dass die am Anfang alle immer wie so eine Ablehnung dagegen haben, dass sie so früh aufstehen mussten, dass es diese Gemeinschaftsveranstaltungen gibt, diese Tagesstruktur. Aber hinterher sagen die, das fand ich toll. Und dass wir in den Verbindungen halt vielleicht auch mehr diese Strukturen und Regeln halt einführen. Dass es halt nicht so ein Rumgeschlurfe ist, sondern klar, es gibt auch Freiräume, dann kannst du auch mal rumschlurfen, aber dass es nicht der Standardzustand ist, sondern dass halt auch der Dresscode gewahrt wird auf dem Haus, dass du nicht in Jogginghose rumläufst, sondern halt, ne, dass gemeinsam gelernt wird, dass es gemeinsame Essenszeiten gibt, das Ganze nicht so unverbindlich ist, dass dann halt so in der WG in besserer Wohnlage irgendwie aneinander vorbeigelebt wird und dann ist jetzt wieder, oh, Sempro sagt, heute ist um 20 Uhr CT wieder eine Veranstaltung, sondern dass das Ganze so ein bisschen mehr geleitet wird, halt wie ein Kloster zum Beispiel. Also wir müssen jetzt kein Abt oder so halt haben und ne, es muss ja auch keine pseudoreligiöse Gemeinschaft da aufgebaut werden.
Wir haben ja einen Fuchsmajor.
Ja, genau. Aber dass wir da halt da auch professionalisieren, dass wir halt dahin gehen und gucken, so was können wir eigentlich von anderen Organisationen lernen, wie die ihre Mitglieder ziehen, strukturieren, ausbilden und das bei uns transferieren. Weil wir sind ja Akademiker. Also wir haben halt die höchsten Bildungsabschlüsse in der Regel, die dieses Land halt bietet. Ergo haben wir halt auch die größten Karrierechancen. Ne? Das ist jetzt kein Kleinmachen von Leuten, die das nicht haben. Es gibt wunderbare Karrieren von Leuten, die nicht studiert haben. Ganz viele und auch sehr intelligente Leute. Ich muss auch sagen, wenn man sich die Universität heute anguckt mit dem Anspruch, was man dort lernt und im richtigen Leben umsetzt, sind eigentlich viele Online-Kurse, die es auch gibt, wesentlich hilfreicher für die berufliche Gestaltung als das Studium selber. Ne? Aber dass wir da halt hingehen und auch Mehrwert schaffen. Ne?
Ich finde, Mehrwert ist ein super, super Punkt. Ja. Wir brauchen einen Mehrwert für die jungen Leute, aber auch eben für uns als Verbindung. Ne? Und das müssen wir irgendwie auch klar kommunizieren. Und das auch, ich finde diesen strukturierten Tagesablauf total interessant. Es widerspricht zuerst mal so ein bisschen dem Verständnis von Verantwortung und Freiheit. Mhm. Aber in einem kleinen Kind gibst du auch nicht alle Verantwortung, alle Freiheit, sondern bringst ihm zuerst mal wichtige Grundlagen bei und siehst dann, ach super, das entwickelt sich so und so, das kann auch später anders laufen, aber so ein paar Grundlagen, die da irgendwie da sein müssen. Ne? Und wir haben es, wir im Sinne von wir alle, ne? In unseren Kooperationen haben zwar in der Regel irgendwie Nachwuchs, aber zu viele Schnarchnasen, zu viele Mitläufer und so weniger Gestalter mit wirklichen Ambitionen, wie du es eben beschrieben hast. Ne? Und das ist auch kein so Generationenproblem, dass die Jungen von heute sind alle so. Stimmt gar nicht. Yeah. Ich glaube, das ist ein hausgemachtes Problem von unserer Rekrutierung erstmal, wen und wie, aber auch von unserer Integration. Dann haben wir mal 2 gute und dann gehen die wieder. Und auch gerade bei uns Burschenschaften gibt es so 2 Extreme, die ich da so beobachten kann. Ne? Auf der einen Seite so eine politisch-ideologische Blase, von die sich als Vorfeldorganisation von irgendeiner Partei sehen, als Aktivisten, ne? Zweifelrechte Aktivisten und dann halt auf der anderen Seite auch so anspruchsloses Partyvolk. Ne? Günstiges Zimmer, Hauptsache lang schlafen, wobei lang schlafen bei den anderen will ich jetzt auch nicht. Das würde ich denen auch unterstellen. Und beide schrecken eigentlich genau die ab, die wir suchen. Ne? Leistungsbereite, vielleicht charakterfeste, ambitionierte Studenten. Ne? Und was ist die Folge daraus? Wir schleppen Studienversager durch, vielleicht fechten wir weniger und irgendwie verwässern wir unseren Anspruch. Und das Schlimme ist dann, die Altherrenschaft verliert auch den Bezug. Die kommen häufig auch aus Generationen, bei denen das nicht so war, wo das nicht geduldet wurde. Ne? Mhm. Man hatte einen größeren Stall, um auszusuchen. Dann hat man eben die rausgeworfen, die nicht gepasst haben, die nicht geliefert haben. Und jetzt sagen wir, ach komm, ne, er hatte ja schon gestern, hatte er Schuhe an, das wird schon mit seinem Studium. Und der zieht natürlich dann den nächsten Deppen hoch. Ja.
Oh Gott, das ist auch das, was du da gerade sagst, das hatte ich halt auch in den Workshops mit den Altherrenvorsitzenden oder so, die ich dann in der Regel dann auch kennenlerne. Das Beste war halt wirklich die Aussage, es ist eine WG von Studienversagern, die High-Performance-Olympiasaufen betreiben. Halt. Keiner das Studium am Ende schafft.
Ne? Exakt. Und dann wundert man sich, warum weniger alte Herren aus Haus kommen, weil die sagen, ich habe gar keinen Bezug zu diesen Schnarchnasen. Und auf der anderen Seite auch keine jungen Studenten, die richtig Bock haben, was zu reißen, dorthin gehen. Sondern weil die an der Türschwelle sagen, nee, danke, ich habe was anderes gesucht. Und diejenigen, die sagen, ich bin Partyvolk oder so, sofort dahin. Ne? Und das Ganze ist ja natürlich eine demografische Zeitbombe, eine finanzielle Zeitbombe, weil eins ist sicher die Rente. Ne? Die meisten Kooperationen in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten werden viele Probleme haben, ihre Häuser zu finanzieren. Einfach aufgrund der demografischen Realität. Und wenn ich dann weniger habe, aber die deswegen aber auch weniger erfolgreich waren, weil sie im Studium nur gesoffen haben, viel Erfolg, dann sehen wir weiteres Sterben, Fusionen etc. Und das kann ja eigentlich nicht unser Anspruch sein. Ne? Also ich meine, gerade beruflich habe ich echt einige junge Leute kennengelernt, die waren brillant. Ne? Und die würden objektiv irgendwie auch gut in Verbindung passen. Mögen Leistung, Verantwortung, begeisterungsfähig, aber sind nie aktiv geworden. Und wenn man sie dann irgendwie länger kennenlernt und viel ab und zu kommt das ja mal raus, dass man dann irgendwie in so einer Verbindung war, dann hört man echt häufig, oh, das fand ich echt interessant. Aber ich war da bei zwei Partys hier in meinem Dings und ich fand das unrasierte Schnarchnasen in Jogginghosen. Die konnten sich nicht artikulieren. Ich habe mich da nicht zugehörig gefühlt und sind dann wieder weg und sagen, okay, das Thema hat anscheinend keine Relevanz.
Weißt du, wie einige Verbindungen dieses Problem gelöst haben? Also erfolgreich? Also mit einer weiter bestehenden Aktivitas und dem Haus und so weiter. Die sind hingegangen, haben die Mieteinnahmen, also die Mietpreise signifikant erhöht und auf Realmarktpreise erhöht. Die haben dann halt auch festgestellt, als sich dann halt mit 2-3 Jahren Laufzeit eine komplett neue Generation dann etabliert hat, dass das halt Leute waren, die ihrem Privatumfeld auch vorstellen konnten. Also Leute, die vorzeigbar waren. Also Leute, wo dann neue Füchse Vorbilder halt drin finden, weil die ihr Studium durchziehen, weil sie halt eine gute Erziehung genossen haben und nicht so Opfer dieser allgemeinen gesellschaftlichen Proletarisierung halt geworden sind, die wir halt auch haben.
Sehr chorstudentisch. dem kann ich schon was abgewinnen. Auf der anderen Seite gibt es auch gute Leute, die sagen, ich mache halt sehr viel für den Bund und deswegen muss ich halt irgendwie nicht arbeiten, weil das Zimmer halt sehr, sehr günstig ist und meine Energie stecke ich dann halt irgendwie in den Bund rein, in die Organisation und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Königsweg ist, aber wenn das für manche funktioniert, dann lieber so als Schnarchnasen. Ne?
Ja, definitiv. Ja, es ist halt, ich würde sagen, dass die Mietpreise jetzt nicht die Lösung für alle Probleme sind. Es ist halt generell, es muss mehr Struktur und mehr Verpflichtung halt etabliert werden. Die Kontrollorgane innerhalb eines Bundes müssen halt auch besser funktionieren. Konvente sollen keine Tribunale, finde ich, sein, die Leute exekutieren, wenn irgendwas nicht passt. Es soll auch keine toxische Atmosphäre sein, dass wenn derjenige keine Tore mehr schießt, dass er dann zum Verräter deklariert wird und dann im Ansehen der Bundesbürger halt fällt, sondern dass man halt eine Kultur der Wertschätzung halt aufbauen, aber auch der Forderung halt, die dahinter steht. Also dass man halt sagt so, ey, es kann nicht sein, dass wenn wir einen Bundesbruder haben, der sich wieder für alles bereit erklärt, 6-7 Mal den Sprecher macht, bis der überhaupt keinen Bock mehr hat und diesen Bund halt am Ende verlässt und die ganzen Pappnasen dann halt sich wegducken und ihre Last auf ihn halt verteilen, weil sie wissen, der macht das ja, weil die geben die Verantwortung ab und die wissen, es wird halt vorgetragen, dass man halt auch im Konvent halt auch sagt so oder evaluiert, so wie habt ihr eure Charge gemacht, damit gerade halt auch so so Hochpotenziale halt, die es in der Aktivitas ja ab und an mal gibt, nicht völlig unter die Räder halt kommen und die Leute den Bund anfangen zu hassen, weil sie halt das Gefühl haben, nur ausgenutzt zu werden.
Du sprichst mir aus der Seele und das ist, finde ich, ein super Connex zurück zum Karneval, also ja, wo wir angefangen haben. Da gibt es nämlich ganz klar so eine Dankeskultur. Es gibt Orden, es gibt Ränge etc. Das sind Äußerlichkeiten, die aber wirklich zählen. Und auch ein echtes, ein ernst gemeintes Dankeschön, coram publico, wirkt echt Wunder. Ne? Wir haben vielleicht so ein Ehrenband oder vielleicht manche geben auch so einen Schieber raus. Das sind so kleine äußere Zeichen, wo man mal Danke sagen kann. aber auch mal für eine hervorragende Chargenklammerung zum Beispiel. Aber einfach das Ganze mal Danke sagen, bringt wirklich, wirklich viel. Ne?
Mhm. Wertschätzung halt in dem Sinne, ne? Dass man höflich und respektvoll miteinander umgeht. Also dass das nicht nur so ein oben herab ist, dass die Hierarchie durchaus auch flach sein kann, aber halt nicht so beliebig und unverpflichtend. Also wir hatten bei uns im Bund eine ganz, ganz wichtige Erkenntnisphase gehabt. Und zwar, es war lange bei uns so, wir haben gesagt, ach, die Regeln, die brauchen wir nicht festschreiben. Wir sind freiheitlich lebende Menschen. Bis wir irgendwann gemerkt haben, dass Bundesbrüder, die man nicht so gemocht hatte, die hat man irgendwie nach allen Regeln der Kunst auf den Konventen abgestraft, wenn die sich die kleinsten Vergehen erlaubt haben. Aber die Bundesbrüder, die Everybody's Darling waren, richtige Brocken an Problemen ausgelöst haben, dass man da ein Auge zugedrückt hat. Der meint das ja ernst. Aber dass man halt wirklich ein vereinheitlichtes Regelwerk auf den Weg bringt. Also wir haben dann zum Beispiel unsere GO komplett neu erarbeitet, wo halt genau solche Sachen halt geregelt sind, dass keiner eine Extrawurst bekommt und jeder halt den Anspruch auf Recht hat, aber wir halt jetzt nicht irgendwie so eine Korinthenkackerei dort betreiben, dass man irgendwie jetzt nur noch nach Paragraph XY lebt. Wir haben halt eine Geschäftsordnung für uns entworfen, die ist sehr komplex mittlerweile, da sind sehr, sehr viele Regeln drin, aber wir betrachten sie als Betriebssystem des Bundes und nicht als autistisches Regelwerk, wo wir gucken können, wie können wir dem anderen jetzt eins reindrücken, sondern wir gucken, wie können wir produktiv, konstruktiv vorgehen, dass alle wissen, was sie zu tun haben. Also es ist jetzt auch nicht perfekt, es ist immer noch bei uns in der Entwicklung und wir entdecken halt auch immer wieder neue Rollen oder halt auch Prozesse, die es gibt und wir können halt nur einmal im Jahr machen wir halt diesen Bundeskonvent, wo wir dann diese neuen Paragraphen halt aufnehmen, aber es ist darin geregelt, also auch an der Realität halt auch. Wir hatten zum Beispiel den Fall, wir hatten einen, der hatte 18 Monate nicht mehr studiert, hat uns das nicht erzählt. Wir haben jetzt also Sachen halt eingeführt, dass wir sagen, so, es geht nicht. Die haben 3 Monate Zeit, uns Bescheid zu geben, dass die nicht mehr studieren. Ist vollkommen in Ordnung. Jeder hat das Recht, sein Studium abzubrechen. Aber wenn du das verheimlichst, dann kriegst du Ärger. Ne? Also, und dann kommt das raus hinterher.
Ich wollte gerade eine flammende Brandrede halten, warum zu viele Regeln auch zu viel sein können und man nicht alles bis ins kleinste Detail durchregeln muss. Aber 18 Monate nicht zu studieren, ist natürlich ein ganz anderes Ding. Also, also das ist auf jeden Fall. Diese Gerechtigkeit, also quasi dieses Regelwerk als Konstituierung von Gerechtigkeit, also ein bisschen wie, nennen wir es Bürokratie als irgendwie Sicherstellung von Gerechtigkeit. Mhm. Kann man so sehen, aber irgendwann ist zu viel Bürokratie auch schlecht.
Ja, es soll ja keine Bürokratie sein, es soll ja ein Betriebssystem sein, dass du weißt, wenn du deine Charge hast oder dieses Amt, was du zu tun hast, wie du mit wem zusammen halt arbeitest. Und welche halt Regelungsmöglichkeiten es halt gibt, wenn derjenige sich halt nicht dran hält. Es soll ja nicht für jede Kleinigkeit direkt ein Strafenkatalog bestehen, sondern dass man halt ein gesundes Maß halt auch findet. Ne?
Das ist
Wichtige. Ja. Und das brauchst du in den Verbindungen. Wenn du dir zum Beispiel, wir hatten ja zum Beispiel zweimal ja auch hier ab Nicodemus Schnabel in dieser Sendung und er ist ja Benediktiner und das hat sich bei mir halt auch das Interesse halt auch entwickelt, so wie leben die Benediktiner, hat das dann halt auch recherchiert. Ich habe auch zum Beispiel, wenn ich halt sturmfrei habe bei mir privat zu Hause, wenn meine Frau mit den Kindern weg ist, habe ich halt auch so einen Produktivitätsalltag, den ich mir versuche aufzubauen, den ich an den benediktinischen Tagesabläufen orientiert habe. Nur ich mache halt keine Nachtgebete, ich versuche da durchzuschlafen, meine 8 Stunden mindestens Schlaf zu haben und das ist halt wirklich ein Gerüst, was du dann halt an den Tag gelegt hast. Also du hast Ruhephasen, du hast aktive Phasen und da müssen wir halt vielleicht mal ein bisschen mehr Verbindlichkeit in den Verbindungen halt bringen, dass wir das halt transferieren. Was können wir von denen halt lernen oder halt von Karnevalsvereinen oder anderen Organisationen?
Verbindlichkeit ist ein tolles Stichwort. Ich absolut, absolut d'accord. Wenn der Bund, wir können nur dann irgendwie Qualität bringt Quantität. Also ich muss erstmal sicherstellen, dass die Qualität stimmt und dann kommt die Quantität irgendwie von alleine. So ein Bund mit 2 bis 5 charakterfesten Aktiven ist halt deutlich stärker als jemand mit 15 Mitläufern. Und wenn ich irgendwie merke, die Jungs studieren nicht mehr richtig oder die Jungs fechten nicht mehr richtig, dann muss ich halt da darf ich nicht nachgeben und sagen, ach, der Zeitgeist ist halt so, Studium ist jetzt nicht mehr wichtig und wir machen jetzt irgendwie, gehen wir den Pflichtpartien runter. Nee, dann ist der Zeitpunkt, die Zügel anzuziehen und zu sagen, jetzt erhöhen wir die Pflichtpartien Und wir führen ein Akademikerprinzip oder wir überprüfen, wie viele Credit Points. Zweimal in Folge zu wenig und du bist raus. Wie auch immer.
Mhm. Die das machen wir anziehen. Zum Beispiel so. Wir haben auch eine Leistungsüberprüfung durch den Altherrenvorstand.
Mhm.
Also da müssen halt auch die Aktiven halt ihre Leistungen vorlegen. Also und der Altherrenvorsitzende prüft das halt auch. Und ja, so können wir halt gewährleisten, dass die immatrikuliert sind, dass sie ihre Klausuren schaffen. Weil wir wollen ja Leute haben, die ihr Studium fertig kriegen. Wir wollen ja Leute haben, auf die wir stolz sind, dass wenn neue Leute kommen, dass wir sagen können, guck dir mal, das ist der Bundesbruder XY. Das ist auch etwas, was ich zum Beispiel bei den Alemannen beobachtet habe. Die sind ja alle sehr stolz immer auf dich, auch mit deinem Werdegang. Und das ist ja cool, weil das ist ja, zeigt ja so, solche Leute werden in diesen Bünden sozialisiert. Und der hängengebliebene, versumpfte Typ nicht das Ideal ist, was wir haben wollen. Und wir wollen halt nicht den lauten Dauerstudenten an der Theke haben, sondern wir wollen halt, ist halt ein bisschen ruhiger, der Junge. Ne? Aber er macht sein Studium fertig, er macht seine Chargen fertig, er verhält sich bundesbrüderlich. Hm. Der ist 1000-mal mehr wert als so ein Selbstdarsteller, der auf allen Häusern gern gesehen wird, weil die wissen, heute werden die Räffchen geknuspert. Aber sonst passiert da nichts.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Exakt, genau. Qualität in der Nachwuchsarbeit bringt aus meiner Sicht zwangsläufig Quantität in der Zukunft. B-Ware zieht C-Ware nach, ne? Und da müssen wir wirklich aufpassen. Und wenn wir keinen Nachwuchs haben, müssen wir halt die Pflichtpartien erhöhen.
Mhm.
Wer sein Studium nicht ernst nimmt, der muss halt rausfliegen, ne? Also konsequent und im Zweifel frühzeitig. Das kann dann im Einzelfall echt wehtun. Aber im Großen und Ganzen schützt den Bund. Und bringt, hat deutlichen Mehrwert. Ja. Und wir müssen halt auch, wie hast du eben gesagt, fordern und fördern, ne? Und auch genau in der Reihenfolge. Zuerst fordern und dann fördern wir die Jungs. Die Aktive müssen die Vorbilder werden, die wir uns für unsere eigenen Söhne wünschen. Und so eine Quantität im Fuchsenstall ist dann der gelungene Nebeneffekt. Und da sind wir alle gefragt, das zu machen. Das ist nicht nur, wir als alte Herren ruhen uns aus und sagen von oben, macht ihr mal, aber bitte hier mit mehr Partien und mehr Studium.
Mhm.
Sondern das ist halt auch ein Einsatz von alten Herren. So ein Bund ist natürlich keine Einbahnstraße, wie eben gesagt, ein Netzwerk keine Einbahnstraße ist. Es ist immer so ein gegenseitiges Nehmen, Geben und Nehmen, auch zwischen Aktivitas und Altherrenschaft. Also die Aktiven müssen liefern. Ne? Da gehören einmal dazu tadellose Umgangsformen, gepflegtes Äußeres. Aber Äußerlichkeiten sind wirklich nicht wirklich unwichtig. Aber im Zweifel überstrahlen die auch keine fehlende Erziehung. Das heißt, die sind nicht alles. Das heißt, wir brauchen da auch noch ein bisschen mehr. Vortragsabende, Empfänge. Ich nenne es gerne so Veranstaltungen mit weißen Tischdecken.
Mhm.
Gute gesellschaftliche Veranstaltung. Verantwortung übernehmen von den Aktiven. Früh in Verantwortung nehmen, ihnen die Hilfe geben, die sie brauchen, aber auch fordern, dass es gut wird. Und wir müssen halt anfangen, Elite zu sein und nicht einfach nur Elite zu spielen.
Ja.
Weil das merken auch diejenigen an der Pforte, die klingeln und sagen, ich würde euch gern kennenlernen. Die merken in 0,2 Sekunden, sind die Elite oder spielen die das?
Mhm. Ja, da gibt es ja diese Signaltheorie, die in der Sozialwissenschaften, vor allem in der Milieuforschung halt drin sind. Es gibt so fälschungssichere Signale. Das ist eine Theorie, die unter anderem von Hanno Sauer, der dieses Buch Klasse, was auch gerade überall in Buchhandlungen ausliegt, elaboriert hat. Und das sind halt so gerade diese Habitus. Und wenn du ihn nicht authentisch rüberbringst, merken wir Menschen, dass ein Bruchteil von einer Sekunde, dass dieser Mensch nicht echt ist, dass es gespielt ist. Und das sind halt, fälschungssichere Signale, wie man das benennt. Das ist der Kleidungsstil, es sind die Details. Also, oder wie Pierre Bourdieu gesagt hat, die feinen Unterschiede, die da halt im Spiel sind. Und wenn diejenigen das nicht liefern können, dann macht sich der ganze Bund halt auch damit nur lächerlich. Und da ist, glaube ich, der Punkt, der Mehrwert, den wir als Verbindungen schaffen müssen, aufzubauen, ist, dass wir diese Kompetenzen Leuten beibringen, dass wir kulturelles Kapital diesen jungen Menschen halt beibringen. Mhm. Dass die halt Sachen lernen, die sie anderswo nicht lernen. Ob das jetzt halt ein Rhetorikseminar ist, was wir dann nennen, sprech wie ein CEO, ne? Ansprechend gestaltet. Zukunftskompetenzen, die es da gibt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Wir müssten eigentlich als Verbindungen Workshops, Seminare anbieten, in den Punkten, dass die Leute Sachen lernen, die für ihr Leben verwenden können, die sie brauchen, dass eigentlich eine Art Selbstläufer entsteht, dass es ein No-Brainer ist, in eine Verbindung zu gehen, weil du weißt, dass die Verbindung voranbringt. Exakt. Und nicht einfach nur eine WG ist, wo du lebst. Und das ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Und ich meine, viele Verbände machen das ja schon. Der CC zum Beispiel hat die CC-Akademie in Bad Blankenburg, wo die wirklich, also man hat gesehen, da sind sehr, sehr viele Teilnehmer, aber es hätten noch viel mehr kommen können, noch viel mehr Bünde. Man sieht, da ist auch das Interesse da, die Aktivitäten werden sich sehr stark sich selbst überlassen. Und ja, und dann wird halt auch das gemacht, was die coolen Anführer intern halt entscheiden, ob wir hingehen oder nicht. Das sind solche Kompetenzen, die man da halt lernt, die du in deinem Berufsleben, in deinem Privatleben, für den Vermögensaufbau, im Auftritt, in der Akkumulation deines kulturellen Kapitals halt nutzen kannst. Und da müssen wir als Verbindung, finde ich, aktiv werden und loslegen.
Absolut. Und mein Plädoyer ist da als an die alten Herren, der preußische Offizier führt von vorne. Schnappt euch die Aktiven, macht das. Im Zweifel organisiert die Veranstaltung selber oder initiiert das und macht das durch. Und so eine zur Workshops etc. sind total wichtig, um das Grundgerüst und das einzuordnen, ne? um eine gewisse Sensibilität dafür zu schaffen, worauf es ankommt. Aber dann auf der anderen Seite muss ich das natürlich auch im Feld einsetzen. Mhm. Auf anderen Häusern ist es auch immer schön, geht mal wieder rum. Da
spricht der Mann von der Artillerie.
Richtig. da rausgehen und üben. Auch mal sich auf dem Konvent schwierigen Situationen stellen. Und
nicht direkt austreten.
Richtig. Und argumentativ auch mal dagegen halten. Ein anständiges Nein zu formulieren zu können und auch dahinter zu stehen. Das sind dann auch die Punkte, wo man es auch wirklich nutzt, was man auf diesen Seminaren lernen kann. Und ich glaube, das geht Hand in Hand.
Ja, also die Verbindungen müssen wieder eine Schule der Gesellschaft halt werden in dem Punkt.
Sehr guter Punkt.
Also und nicht eine günstige WG-Alternative in Bestlage.
Für Schnarchnasen in Jogginghosen.
Genau. Nein, also wir wollen das ja auch nicht alles schlecht reden. Es gibt ja auch wirklich viele engagierte Aktive, die viel in ihren Bünden bewirken. Es gibt auch viele, die sind in einer hoffnungslosen Situation. Ich hoffe, dass solche Worte diesen Menschen halt Mut geben und Hoffnung, dass Hopfen und Malz nicht verloren gegangen ist.
Absolut. Hopfen und Malz ist definitiv nicht verloren. So viele wirklich interessante, junge Aktive, mit denen es richtig Spaß macht, auch zusammenzuarbeiten, die existieren, die gibt's überall. Es ist natürlich jetzt hier ein bisschen überspitzt formuliert, ne? Aber manchmal muss man was überspitzt formulieren, dass es ernst genommen wird. Und wenn die Zeiten schlecht sind, kann man mit dem Anspruch nicht runtergehen. Also ganz klares Plädoyer.
Absolut. Das ist nie eine Option. Also viele Bünde haben das probiert und die sind auch untergegangen. Es ist auch zum Beispiel so ein Punkt, der gerade in einigen Bünden stattfindet, ist: Durch Corona sind einige sehr starke strukturelle Probleme entstanden. Es ist auch an den Universitäten, findet ein Wechsel statt, dass gerade einige Universitäten fast nur noch ausländische Studenten halt haben. Das meine ich jetzt nicht in irgendeinem rassistischen oder kriminell verfolgbaren Kontext, was ich hier sage, sondern es ist halt darum, wenn man beobachtet, Verbindungen, die anfangen, Leute aus anderen Kulturen hauptsächlich zu keilen, verändert sich diese Verbindung. Die Leute kennen das nicht und das Ganze wird sehr schnell eine internationale WG, wo keinerlei Tradition mehr so gepflegt wird. Das ist dann halt praktisch wirklich eine internationale WG mit einer Prunkfahne in einer tollen Villa, aber der eigentliche Geist der Verbindung halt verloren geht. Und da müssen wir halt auch eine Lösung finden, dass wir dieses Humankapital halt für die Verbindungen auch nutzen können, aber dass wir halt selber unseren Kern halt nicht aufgeben.
Ja, definitiv. Und es gibt ja extrem gute Beispiele von in Anführungszeichen gelungener Integration, wenn jemand frisch nach Deutschland gekommen ist und in ganz kurzer Zeit durch die Verbindung nicht nur Sprache, sondern auch irgendwie Kultur aufgesogen hat und dann vielleicht eine Karriere da mitgemacht. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten einen Austauschstudenten aus Nigeria auf dem Haus in Saarbrücken. Der konnte kein Wort Deutsch, war aber ein unfassbar herzlicher Kerl und hat in kürzester Zeit hat er Deutsch gelernt, dann Medizin studiert. Und wir hatten eigentlich gar kein Zimmer, deswegen konnte er auf dem Geschäftszimmer im GC übernachten. Und dann irgendwann hat er gesagt, ach, ich bräuchte eigentlich schon mal ein eigenes Zimmer, aber es wird auf absehbare Zeit nichts frei, ob ich mitgehen könnte zum Asta. Er hatte da eben beim Studentenheim angefragt. Die haben uns auch angefragt, haben gesagt, wir haben hier einen. Die haben nur Studentenheim Saarbrücken e.V. gelesen. Und dann kam er da an und ja, ich wohne gerade bei der Burschenschaft, das ist alles super, aber ich habe leider kein Zimmer. Und die Dame, was, wo wohnen Sie, um Gottes Willen, furchtbar. Und er so, nee, es ist mega, wir gehen jede Woche Fußball spielen, wir machen Paukstunden und das macht richtig Spaß.
Ja, es ist halt dieses verzerrte Öffentlichkeitsbild, was wir halt haben.
Genau,
ne?
Aber der junge Mann hat davon wirklich profitiert.
Ja.
Also wir auch von ihm, aber er war einfach ein total netter Typ, der richtig schnell Deutsch gelernt hat, richtig schnell sich in Deutschland integriert hat, in den Bund. Also er ist nie Bundesbruder geworden, aber richtig schnell in die Hausgemeinschaft integriert hat und davon bis heute profitiert. Wir haben heute noch ein freundschaftliches Verhältnis.
Ja, sowas ist Lebensbund.
Richtig, exakt.
Deswegen, also ich glaube, da haben wir ordentlich noch Baustelle vor uns.
Ja, definitiv.
Ich würde sagen, wir kommen jetzt heute mal zum Schluss. Matthias, schön, dass du da warst.
Ganz herzlichen Dank, habe mich sehr gefreut, war sehr kurzweilig.
Nee, da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Ciao.